Nicht nur News, sondern Hintergründe. Payment and Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit eurem Host Jochen Siegert. Kurze Werbeunterbrechung. KI im Finanzsektor ist 26 kein Projekt mehr. Sie initiiert Zahlungen, bewertet Risiken in Millisekunden und trifft Vorentscheidungen in Kredit- und Compliance-Prozessen. Die Frage ist also nicht mehr ob, sondern wie. Und wer dafür gerade steht. Die KEX, also die KI Exchange, bringt am 23. Juni in Hamburg genau die Menschen zusammen, die das täglich verantworten. Produktverantwortliche, RisikomanagerInnen und Technologiechefs aus Banking, Payment und Fintech. Keine Hochglanzcases, keine Marketingvorstände, nur fachliche Wahrheiten und Use Cases aus dem Maschinenraum. KEX 26. Byte into the future of AI.
Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment Banking. Ich habe einen alten Fintech-Freund hier, der uns über die verschiedenen Jahre auf der Payment Banking immer begleitet hat. Marco Ventin in der neuen Rolle. Und wir wollen über seine neue Rolle und seine neue Company sprechen, die er zwar nicht gegründet hat, aber wo er jetzt angestellt ist. Freue mich sehr, dich im Podcast zu haben. Hallo Marco.
Hallo Jochen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, du hast ja, kannst du vielleicht erstmal ein bisschen was zu dir sagen? Wie lange bist du eigentlich schon im Fintech? Das ist auch bestimmt 10 Jahre oder so, oder?
Ja, das merkt man wirklich jetzt erst, dass man alt wird. Ja, ich habe jetzt mal wirklich auf den letzten CV geschaut. Ich bin seit 35 Jahren in der Branche unterwegs, habe meine Lehre bei der Deutschen Bank 1991 begonnen. Ja. Und nach 16 Jahren Deutsche Bank bin ich dann irgendwann raus in die freie Wirtschaft, habe dann auch selber gegründet und eigentlich sind es jetzt fast 20 Jahre, die ich im Fintech-Bereich unterwegs bin. Damals hat man es noch nicht Fintech genannt. Ja. Ja, das waren dann nur die ersten Bewegungen in der neuen Technologie im Bankenumfeld oder im Payment-Umfeld. Aber ja, 20 Jahre sind es schon.
Ja, und die Schritte im Fintech-Bereich waren Sofortbank und dann Solaris Bank gegründet und dann Penta, oder?
Ja, ganz genau. Das war der erste große Schritt war tatsächlich dann die Gründung der Sofortbank als Schwester der Sofortüberweisung, ja, die ja dann an Klarna verkauft wurde. Dann bin ich 2015 wieder zurück nach Berlin und habe dann gemeinsam mit Finlieb und Andy Bittner die Solaris Bank gegründet. Und und danach kam dann Penta. Und noch ein paar weitere Stationen, auch in der Beratung etc. Und ja, immer dem Fintech und dem Payment, aber auch den Banken treu geblieben.
Und jetzt bist du bei SAP Pioneer und da als Partner aufgeschlagen. Und deswegen machen wir eigentlich einen Podcast, um A zu verstehen, was SAP Pioneer macht und was ihr damit so vorhabt. Erklär doch mal, ich meine SAP, glaube ich, muss man jetzt nicht großartig erklären, aber erklär doch mal, was oder wer SAP Pioneer ist, bitte.
Ja, das ist, ich meine, wir, wenn wir auch die Leute, die das jetzt hören, sind ja eher Spezialisten der Branche. Ja, und das ist ganz interessant. Und wir beide sind ja nur auch schon ein paar Tage unterwegs und wissen oder wussten im Zweifel auch vorher nicht, was SAP Pioneer wirklich macht. Das ist ganz interessant. 2021 wurde SAP Pioneer aus SAP Banking ausgegründet, gemeinsam mit einem Private Equity Partner, zusammen auch noch mit SAP, in einem Joint Venture, weil ganz klar gesagt wurde, die SAP ist ja erstmal industrieagnostisch, die Finanzindustrie benötigt aber hat besondere Ansprüche. Und in einer industrieagnostischen Software-Umgebung oder Software-Umfeld ist es natürlich schwierig, genau diese Anforderungen, die ja auch die aktuelle Zeit an uns stellt, wirklich darzustellen. Und diese Aufgabe hat sich Pioneer dann wirklich angenommen und ich muss auch wirklich sagen, par excellence in den letzten 4 Jahren umgesetzt und sich wirklich auf das Thema Financial Industry konzentriert, also Finanzsoftware Software für Banken. Und das aber eben auf der Stärke des SAP-Umfeldes, also S/4HANA etc. Ja, und das ist, da kommen wirklich zwei echt starke Themen zusammen. Das eine wirklich die das Knowledge der Finanzindustrie und natürlich auch die Power einer S4HANA-Umgebung.
So, und letztendlich seid ihr dann kein Bankensystemanbieter, oder?
Na doch schon. Also ich meine, der Name Kernbanksystem oder das Wort Kernbanksystem ist natürlich auch weit verbreitet. Jeder stellt sich was anderes vor. Ja, ich würde es mal so sagen, dass es eine Banking-Plattform ist, die die zentralen Funktionen einer Bank integriert und darstellt. Also wirklich Aktivgeschäft, Passivgeschäft, Zahlungsverkehr, die Kunden selbst, aber dann eben auch in Verbindung mit dem gesamten Finance und Reporting. Das heißt, aus der Historie, aus dem SAP-Umfeld heraus, hast du natürlich, SAP kennt jeder aus ERP heraus, ja, und jetzt praktisch mit diesen speziellen Ansätzen für Lösungen für Banken und natürlich auch der Finanzstärke oder der Stärke im Finanzumfeld, hast du natürlich ein sehr, sehr breites, sehr, sehr breiten Ansatz und damit geht es natürlich auch deutlich über, was einige unter klassischer Kernbanksoftware verstehen, hinaus.
Okay, verstehe. Und aber ihr habt ja das jetzt nicht irgendwie eine neue Idee, sondern das basiert ja auf dem alten SAP-Stack für Banken, wo die Postbank ja mal drauf lief und diverse andere Banken auch. Habt ihr denn da jetzt das auch, insofern diese Bankkunden mit übernommen oder startet ihr quasi von Scratch mit was komplett Neuem?
Nee, also das ist schon, also durch diese Ausgründung mit 21, und das ist ja nun schon über 4 Jahre her, fast 5, ist laufen 1200 Financial Institutions global auf diesem System. Also das ist jetzt nicht etwas ganz Kleines, sondern 1200 Institutionen. Das geht von Argentinien bis nach Australien, aber natürlich auch bei uns im Dachmarkt, laufen da drauf. Und üblicherweise sind es tatsächlich Tier 1, Tier 2 Banken, also wirklich auch große. Ja, und die haben wir zum Teil übernommen, aber natürlich auch in den letzten Jahren neue Kunden dazu gewonnen. Und das ist halt auch eine meiner Aufgaben, praktisch in die nächste Phase mit zu unterstützen, eben neue Logos zu gewinnen für diesen Bereich. Weil ich meine, ich beschäftige mich ja schon ein paar Tage mit dem Thema Transformation in Banken. Ja, dieses, also wie wird die Bank der Zukunft aussehen? Und ich glaube, das ist genau eins der Themen. Banken suchen heute nicht einfach nur einen Partner für Software, der ihnen etwas verkauft, sondern sie suchen jemanden, der sie unterstützt in der Transformation, der auch versteht, was das bedeutet.
Okay, verstanden. Und hast du dann eine globale Rolle oder bist du für den Dachmarkt zuständig?
Also ich würde mal sagen Kernmärkte, und Kernmärkte definieren wir mit Dach natürlich, Benelux und ein paar ausgewählte CEE, also dazu gehört Polen, Tschechei etc. Das ist so die Rolle, aber natürlich in dem Umfeld tauschen wir uns extrem aus. Es ist ein relativ enger Kollegenstamm, sodass man da natürlich auch voneinander lernt und sich da eben natürlich auch Unterstützung leistet.
Okay, verstehe. Jetzt ist natürlich dieser Markt für Bankensoftware sehr umworben. Gibt es ja etliche Anbieter, auch etliche Anbieter, die es in Deutschland immer versucht haben, mit teilweise nicht so guten Ergebnissen. Ich denke da an die Apotheke und Ärztebank, ich denke da an die Kollegen von der Sparkasse Hamburg, die Kollegen von der PSD Bank, die alle so mittelgute Erfahrungen gemacht haben. Das hat sich ja, oder dieses Wissen hat sich ja sehr stark in die Köpfe verankert, nach dem Motto, oh Gott, kein Bankensystemmigration, don't touch it, ich kann eigentlich nur verlieren. Wie geht ihr dieses Problem an, dass da dieser negative Bias bei den Kunden ist, nach dem Motto, um Gottes Willen, ich lasse mir mal Kobol-System laufen, weil das läuft auf jeden Fall.
Also ich glaube, damit sprichst du das Kernthema schlechthin an. Ja, und das ist ja auch, das sind ja Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, weit bevor ich überhaupt zu fallen oder weit bevor ich überhaupt in die Fintech-Welt eingetaucht bin. Ich habe ja selber mehrmals Banksysteme, Kernbanksysteme ausgetauscht bzw. implementiert, als ich noch auf der Bankenseite war. Ja, und ganz ehrlich, du musst schon ziemlich wahnsinnig sein, dass du diesen Schritt überhaupt gehst. Ja. Aber irgendwann geht es halt einfach nicht mehr. Ja, und das ist, wenn du vor 20 Jahren noch den Weg gesehen hast, also klassisch dieses Big Bang, man tauscht einfach mal alles aus. Ja, und das sind natürlich genau diese Horror-Stories, die man hört. sind wir natürlich in den letzten Jahren viel, viel stärker in solche Richtung gegangen und nicht auch zuletzt durch die technologische Entwicklung und natürlich auch das Fintech-Umfeld, dass man stärker in Modulen denkt. Ja, du hast zwar immer noch diesen großen Mainframe-Kern, aber wenn du heute mal in die Bankenarchitekturen reinschaust, und ich habe das ist jetzt kein Thema, was ich jetzt hochhebe, sondern was ich schon seit 10, 15 Jahren sage, die Bankenarchitektur, die du heute siehst, sieht eher aus wie eine Favela, als dass sie wirklich einen Bauplan einer Stadt hat. Ja, das ist tatsächlich so, weil über vielen Jahre einfach die Leute was dazu geflanscht haben, rangestrickt haben, ja, statt da wirklich einmal wirklich gut diese Sachen anzugehen. Warum? Weil niemand an den Kern gehen wollte. So, und natürlich hört man diese Horror-Stories zuerst, und das sind die auch am lautesten sind, ja, wie immer, diese negativen Themen, also dieses Adverse Selection hast du ja immer.
Ja.
Aber irgendwann ist halt der Punkt gekommen, und ich glaube, du hast heute beim Thema KI hast du nochmal eine ganz andere Diskussion. Weil um die KI-Möglichkeiten wirklich vollumfänglich nutzen zu können, brauchst du Daten. Banken sind ja nicht dafür da, neue LLMs oder sowas zu erstellen, ja, oder sonstige Modelle. Banken haben die Datenlage, haben die Fakten darunterliegend. Und um das vernünftig nutzen zu können, brauchst du natürlich eine vernünftige Struktur. Das kannst du über Data Lakes machen etc. Aber dann hast du immer wieder so ein Stack. Also, kurz nochmal auf deine Frage. Ja, es ist ein Riesenthema und man muss schon wahnsinnig sein, sich damit wirklich zu befassen. Auf der anderen Seite hast du durch die Modularisierung der vergangenen Jahre die Möglichkeit gehabt, das Thema ein bisschen zu entschlacken, ja, sodass du dich heute um ein Thema, nämlich nur noch den Kern kümmern kannst. Aber der muss früher oder später angegangen werden, ja, weil das Kobold-Thema, das läuft irgendwann einem natürlichen Ende entgegen. Machen wir uns nichts vor.
Ja, okay. Und wenn ich mir anschaue, übrigens in der Aufzeichnung habe ich vergessen, das berühmte Magellan-Projekt von der Deutschen Bank, falls jetzt der eine oder andere sich beschwert, laut dem Motto, das andere hat er vergessen. Und es gibt wahrscheinlich auch zig andere, die ich wirklich vergessen habe. Wenn ich mir die jüngsten Entwicklungen anschaue, sowohl bei der Deutschen Bank oder auch bei der Finanzinformatik und bei der COBA ja auch, geht es ja sehr stark auf Cloud-Infrastrukturen. Also dass letztendlich dieser Monolith oder diese Favela, wie du es gut erklärt hast, aufgebrochen wird in einzelne Salami-Taktik-Teile und dann die einzelnen Salamischeiben in Applikationen in die Cloud gegeben werden. Ist das bei euch auch so, dass ihr ein cloud-basiertes System seid oder ein installiertes System im Kern bei der Bank oder eine Mischung davon? Und wie sieht da die Zukunftsentwicklung aus? Ist es weiterhin Richtung Cloud oder war das auch so ein temporäres Ding, weil Cloud damals so in war?
Also erster Teil der Frage, wir bieten tatsächlich beides an, weil du heute immer noch Banken hast, oder sehr viele Banken tatsächlich, die eine On-Premise-Lösung wünschen. Ja, und wir haben aber die Möglichkeit, wenn jemand sagt, okay, er möchte das On-Premise haben, heißt es für uns nicht unbedingt, dass es wirklich bei ihm im Blech im Keller laufen muss, sondern das kann dann eben auch eine Hyperscaler-Struktur sein, die die Bank selber betreibt. Ja, es kann aber auch direkt praktisch in der Cloud, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die SAP da auch zur Verfügung stellt, laufen. Da sind wir grundsätzlich erstmal agnostisch. Mhm. Ja. Und es gibt natürlich Vor- und Nachteile für On-Premise, aber eben auch Cloud. Ja. Wir haben ja eben letztes Jahr eben auch gesehen, dass auch die großen Hyperscaler mal das ein oder andere Problem haben. Ja. Und wenn eine Bank dann einfach mal einen Tag ausfällt, dann ist es nicht ganz so witzig. Ja. Also insofern sind es, glaube ich, Themen, die muss die Bank für sich entscheiden. Wir sagen von der Technologie her, vom Ansatz, sind wir erstmal agnostisch und wir können die Bank dahingehend unterstützen, wie sie das für sich sieht. Aber ich glaube, der Trend Richtung Cloud und nicht mehr sich selber um alles kümmern, der ist da, der ist auch ungebrochen. Ich glaube, ein viel wichtigeres Thema, mit dem wir uns jetzt die nächsten Schritte beschäftigen oder die nächsten Jahre beschäftigen, ist das Thema der EU-Souveränität. Ja, weil wenn du es jetzt mal anschaust, die großen Cloud-Anbieter beziehungsweise Hyperscaler, ja, das sind alles keine europäischen Anbieter. Ja, ja. Und das ist natürlich, und das Thema EU-Souveränität, das wird dann immer wieder auf den Tisch kommen und viel, viel stärker werden. Und Deswegen denke ich, dass wir andere Ausprägungen sehen werden, was die Cloud angeht.
Ja, ja, klar, vor allem, wir hatten ja so diesen AWS-Ausfall vor ein paar Monaten, wo es zwar souveräne europäische AWS-Rechenzentren waren, aber dann irgendwie auf einen Code-Stack, der nicht funktioniert, in den USA zurückgeht und der dann quasi global alles lahmgelegt hat. Das war natürlich auch so ein Wake-up-Call für viele, nach dem Motto, okay, auch wenn wir die physische Cloud-Hardware in Europa haben, heißt das lange nicht, dass es voll europäisch souverän ist, sondern hast trotzdem noch Abhängigkeiten.
Ganz genau. Ich meine, die Abhängigkeiten hast du in einem global vernetzten Netzwerk sowieso immer. Ja? Und das ist ja auch, das sind ja auch Themen, womit sich Unternehmen beschäftigen müssen, insbesondere Banken durch DORA und. Ja? Wie wir wirklich sicherstellen können, die absolute Sicherheit gibt es nicht. Ja? Das wissen wir auch. Aber natürlich muss ich jede Gesellschaft auch so aufstellen, dass sie mit gutem Gewissen auch sagen kann, es kann auch mal was passieren. Aber wir haben andere Themen. Ich meine, ich komme aus der Zeit, wo wir noch wirklich Business Continuity Management Pläne geschrieben haben, wo es Datenzentren gab, die eine Bank selber betrieben hat. Die mussten halt entsprechend auseinander aufgestellt sein, etc. Ja. Da muss noch getestet werden, ob dann die Arbeitsplätze auch funktionieren. Das hat sich natürlich geändert. Ja, aber ich glaube, der Ansatz, dass eine Bank eben keinen Ausfall haben sollte, weil wir eben in unserem Bereich eben systemkritisch sind. Ja, insofern müssen wir da auch hohe Maßstäbe anlegen.
Ja, okay, verstanden. Wenn ich mir vielleicht mal, wenn wir auf den deutschen Markt gehen, wenn ich mir den deutschen Markt anschaue, da hat es ja diese zwei großen Player, die Sparkassen Finanzinformatik und die Atrovia, die ja im Grunde so wie zwei große Monolithe da sind, weshalb ja auch sehr viele Anbieter im Bankensoftware-Bereich mehr große Hoffnung auf Deutschland gesetzt haben, aber dann doch realisiert haben, dass zwei Drittel des Marktes im Grunde verschlossen ist und nicht dann nur auf die anderen Banken gehen kann. Wie siehst du das denn? Ist das tatsächlich noch immer so oder geht das auch ein bisschen auf? Vor allem teilweise auch dieses Not-Invented-Here-Syndrom bei den beiden großen Anbietern, die eben auch gerne ungerne Kooperationen machen, sondern gerne das alles in-house entwickeln.
Also es stimmt definitiv, dass zwei Drittel des Marktes erstmal grundsätzlich verschlossen sind. Und da hast du natürlich auch politische Spielwiesen, einmal bei der FI und einmal bei der Atrovia. Aber die Atrovia ist ja nicht besonders unerfolgreich. Ja? Sie hat ja auch viele kleinere Privatbanken zusätzlich zum eigentlichen Genossenschaftssektor erreicht und mit raufgenommen. Und das musst du schon erstmal schaffen. Also da auch Hut ab gegenüber den Kollegen von der Atrovia. Aber die Atrovia, wie auch die Finanzinformatik, wissen auch, dass sie technologisch einiges tun müssen, um da natürlich auch den Anschluss nicht zu verpassen. Ja, sie sind bei sich erfolgreich, sind natürlich auch in einem geschützten Umfeld unterwegs. Aber sie wissen wohl sehr wohl, dass sie auch sehr, sehr stark investieren müssen in eben neue Technologien, weil natürlich die Filialen, ne, die Abnehmer, das sind die Filialen üblicherweise von den Sparkassen oder von den Volks- und Raiffeisenbanken, aber eben auch mittlerweile dann sonstige Banken, die verlangen natürlich auch, dass man den Anschluss nicht zu stark verliert in Richtung Neobanken. Ja, weil eine Revolut, eine N26, eine Monzo in UK, eine Nubank, die machen uns schon vor, was eigentlich heute Standard ist. Ja. Und in eurem Podcast, du mit dem Christian Kirchner, am Freitag habt ihr auch über das Thema gesprochen, der Jugendkonten etc. Ja. Und da siehst du diese Alterspyramide schon, auch in diesem traditionellen Bereich, also Primärbankensektor. Und da muss einiges passieren. Und da würde ich tatsächlich sagen, okay, warum nicht auch kooperieren mit den Kollegen von der Finanzinformatik und Atrovia, weil time is of the essence in vielen Bereichen. Man muss Dinge an den Markt bringen. Die Anforderungen werden nicht geringer, regulatorische Anforderungen, aber eben auch Markt an sich, wie die Entwicklung in der KI. Also insofern wirst du mehr und mehr über Thema der Co-Opetition auch nachdenken müssen. Ja? Und das wäre für mich natürlich auch ein sehr, sehr starker Ansatzpunkt.
Okay, verstanden. Und jetzt haben wir noch gar nicht über Fintechs gesprochen. Es sind Fintechs, die ja manchmal noch gar keine Banklizenz haben. Und ich meine, das weißt du ja ganz genau, von deiner Historie mit der Solaris Bank, die ja letztendlich da den Tech-Stack aufgebaut hat für die Fintechs, dass sie sich um die Frontends kümmern können und eben nicht um die regulatorischen Backends sich Sorgen machen müssen. Sind Fintechs auch Teil eurer Zielgruppe für Fintech?
Ich würde mal sagen, weniger. Ich würde es nicht ausschließen, aber die Frage ist natürlich, wie definierst du ein Fintech? Ja, und wenn du auch ein PayPal als Fintech definierst, dann würde ich sagen, dann rückt das schon mit rein. Und du hast ja wirklich auch viele Fintechs in Größenordnung, die mittlerweile auch Banklizenzen haben. Ja, du hast zwar gerade gesagt, nicht alle, also die in der Startphase sind, die gehören eher nicht in unsere Zielgruppe. Ja, warum? Weil wir natürlich durch den SAP-Stack, den du brauchst, hast du eine gewisse Eintrittsbarriere. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Ja, du kannst nicht sagen, okay, ich hole mir einen kleinen Stack auf AWS und baue da irgendwas ran, sondern du musst schon einmal die SAP-Grundausstattung haben, um darauf dann eben auch die Finanztechnologie aufbauen zu können. Okay. Und diese Eintrittsbarriere oder Hürde, würde ich es mal, keine Barriere, sondern eine gewisse Hürde, über die du erstmal gehen musst, da brauchst du schon auch eine gewisse Größe, damit sich das auch lohnt. Ja, und diese Größe haben Fintechs, gerade startende Fintechs, üblicherweise nicht.
Ja, klar. Also das ist ganz logisch. Das ist ja eine Phase, wo du schon einigermaßen rausgewachsen bist aus dem Early-Stage-Startup-Bereich und dann schon eine Mittelstandscompany geworden bist, wenn du SAP einführst. Da fällt mir ein, ich habe mal in meiner Vergangenheit auch lange vor Finleap mal bei einem Gaming-Anbieter gearbeitet. Und wir haben damals auch an der erste Kunde für SAP oder einer der ersten Kunden von SAP für SAP HANA, nachdem wir auch SAP eingeführt hatten. Da ging es auch sehr stark um das Thema Payment und Payment Processing und Payment Gateways. Ist das noch ein Thema für euch oder hat SAP sich da entweder über eine andere Company oder ganz aus dem Thema verabschiedet?
Nein, voll. Also das ist das ganze Thema, deswegen sagte ich am Anfang, was wir machen, also alles, was wirklich zentrale Funktionen für Banken sind, das stellen wir dar. Ja? Mhm. Da würde ich jetzt mal das ganze Thema Trading, das, was eine Trade Republic, also Wertpapierhandelsbanken machen, das haben wir momentan nicht, aber alles andere schon. Und da gehört natürlich Payment mit dazu. Wir nennen das Payment Central. Und das ist quasi ein Kern, der agnostisch von den eigentlichen Systemen, ob das jetzt die SIX in der Schweiz ist oder ob das jetzt CHAPS in UK ist oder ob das jetzt SEPA bei uns ist. Ja, deswegen eben auch Payment Central. Das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt für uns, den wir vorantreiben und eben auch Kernbanksystem agnostisch vertreiben. Das heißt, du musst nicht alles von uns nehmen, sondern eben modular, du kannst da wirklich auch modular vorgehen. Und im Payment-Bereich sehen wir eben, dass es schon eine ganze Menge auch Erneuerungen gibt. Ja, sehr und viele. Deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns. Ja.
Okay, verstanden. Wie siehst du denn die Entwicklung generell auf der Technikseite? Wir haben jetzt gerade ein bisschen über Cloud gesprochen. AI ist natürlich auch in aller Munde. Was für Auswirkungen hat das denn auf die ganzen Kernbankensysteme? Ist das nur ein anderer Layer, eine andere Art und Weise, Daten zu extrahieren? Oder ist das ein Thema, was wirklich mehr in den Kern reingeht?
Na, ich sag mal so, das wird so sein, wie wenn du Juristen fragst. Du fragst drei Juristen, kriegst vier Antworten und wahrscheinlich ist keiner davon falsch. Meine Meinung ist ganz klar, je besser die Datensituation in der Basis ist, desto mehr kannst du auch auf der KI-Seite damit veranstalten. Mhm. Und das heißt jetzt nicht nur die Datenqualität als solche. Ja, je fragmentierter Systeme sind, desto schwieriger ist es da natürlich auch mit einer konsistenten Datenqualität. Sondern es geht hier natürlich auch um die Echtzeitverarbeitung. Ja, und je fragmentierter du bist, ja, du siehst es ja heute, die meisten Banken arbeiten immer noch in Batches. Ja, und das ist natürlich schwierig. Und wenn du dann solche Themen wie KI damit reinnehmen möchtest, wird es schwierig. So. Aber natürlich hat durch die Modularisierung der letzten Jahre doch einiges stattgefunden. Ja? Und da kannst du eben solche Themen nehmen. Ich ziehe mal das Thema Behavioral Banking raus. Ja, dieses Gamification, diese Einbindung von Kunden, um sie besser zu verstehen. Das ist sowohl auf der Firmenkundenseite wie als natürlich auch auf der Privatkundenseite. Ja, was uns natürlich auch die Neobanken vorgemacht haben. Das geht zum Beispiel schon durch die Fähigkeit von Notifications, also Push-Notifications etc., also dass du schon mal siehst, was losgeht. Ja, deswegen würde ich das jetzt nicht über Bausch und Bogen schlagen, dass du unbedingt den Kern haben musst, weil eben viele Dinge schon auch real-time funktionieren. Aber auch da ist es eben nicht die Transaktion, sondern nur Informationen über Transaktionen. Ja. Aber um wirklich die KI-Möglichkeiten, die wir heute schon sehen, zu nutzen, sind die im Vorteil, die einen stringenten Kern haben, die Echtzeitverarbeitung haben. Und ich glaube, dadurch wird im Zweifelsfall der Abstand moderner Banken, also Neobanken, zu traditionellen Banken größer.
Ja, und vor allem, die auch die ganzen Schnittstellen haben auf die einzelnen Systeme und nicht alles über APIs ansprechen kann und nicht irgendwie ein System ergänzen muss, um irgendwie einen Task zu machen, sondern ich hole mir einfach die Daten, die ich brauche und baue zur Not einen Bot, der neues Reporting macht und eben nicht im Kern das Reporting ansetzen.
Das ist genau der Punkt, ja, dass du sagst, okay, das ist früher haben wir Skripte geschrieben, ja, um Reportings zu machen, ja, und das ist, wenn du diesen Weg mal siehst, was wird denn da passieren? Du wirst mit natürlicher Sprache sagen, okay, pass mal auf, stelle mir das bitte das Reporting, ja, weil du gerade Reporting sagst, das ganze Thema regulatorisches Reporting ist ja auch ein Riesenthema, ja. Wenn du mal schaust, an wen Banken berichten müssen. Ja, das ist dann die FIU für die SARs. Das sind die, das ist FINREP, CoRep, Anacredit, an Bundesbank, EZB, BaFin und. Ja, und da gibt es ja mit der IREF eine Initiative, wirklich das zu harmonisieren, was total viel Sinn macht. Und wenn du das dann eben auf der Datenbasis vernünftig dargestellt hast, dann kannst du natürlich auf dieser Seite des regulatorischen Reportings, was ja echt für viele ein Riesenthema ist, deutlich vereinfachen und eben auch deutlich Overhead sparen. Ja, also da ist ganz, ganz viel möglich. Aber ich glaube, je besser die Datenstruktur im Kern ist und je stärker echtzeitfähig diese Daten sind, desto mehr Erfolge wirst du daraus ziehen können.
Ja, gut, davon ist die Voraussetzung natürlich ein einigermaßen modernes IT-System, wo die Bank draufläuft. Ja, genau. Okay, verstanden. Ja, vielen Dank. Ich bin jetzt viel schlauer geworden, was Fioneer macht. Also ich hatte mir so ein bisschen im Hinterkopf das große SAP und das Postbank-System, was natürlich aus deutscher Sicht die Referenzimplementierung war, aber gar nicht verstanden, wie groß ihr es schon seid und wie groß ihr internationalisiert habt und auch insofern, was ihr da in neuen Innovationen und Produkten reingebracht habt. Insofern hat mir sehr geholfen. Ich hoffe, den Zuhörern auch. Habe ich noch was vergessen zu fragen, was du noch loswerden wolltest?
Nee, eigentlich tatsächlich nicht. Also das ist so, wie gesagt, ich glaube, eine Sache, warum auch ich da bin, ist wirklich so ein Thema, dass man wegkommt von dem klassischen Softwarevertrieb mehr zu Partner in der Transformation zu sein. Ja. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiges Thema, weil wenn du selber mal auf der anderen Seite gesessen hast, kannst du ja die Themen, Probleme, mit denen man sich rumschlägt, ganz anders verstehen. Ja. Und das ist, glaube ich, eine Stärke, die wir haben. Und das sehe ich. Und bislang bin ich noch gar nicht so lange da, muss ich sagen, macht das extrem viel Spaß. Sehr, sehr gute Kollegen. Und der Markt, der gibt einiges her. Aber wie du jetzt auch gerade gesagt hast, vielen Dank, dass du hilfst, mal das, was wir wirklich tun, mal auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Weil ich glaube, wir sind da noch ein bisschen zu zaghaft, was angeht, tu Gutes und auch rede auch darüber.
Ja, ja, ja. Ja, und vor allem die Anforderungen aus Sicht der Nutzer werden ja immer größer, immer mannigfaltiger, jetzt gerade mit dem ganzen AI-Thema, was noch on top kommt. Ich muss die Agilität haben in meinen Systemen, um mit diesen ganzen Anforderungen, sei es der Kunde, sei es der Regulator, sei es die Technik, in irgendeiner Weise zurechtzukommen und nicht nur mitzuhecheln, sondern vielleicht auch mal vorne mitzurennen und die Benchmarks zu setzen. Und da ist natürlich kein Bankensystem erstmal das A und O, weil wir wissen alle, sobald es an irgendwelche Systeme ging, die zu verarbeiten war, kostet es immer einen Arm und ein Bein. Und viele, die diesen Schritt gegangen sind, diesen schmerzhaften Schritt, das zu aktualisieren, haben dann plötzlich mehr Speed an den Tag.
Das Thema des digitalen Euros ist ja auch eine sehr, sehr spannende Thematik, insbesondere für uns hier in Europa. Und das sind natürlich auch Themen, wo wir auch als SAP Pioneer hier relativ weit vorne mitspielen, weil viele stellen sich auf die, zu Recht natürlich auch auf die Position, ich schaue erstmal, wie die Sache sich entwickelt. Ja, das kann man total nachvollziehen. Ja. Aber ich glaube, am digitalen Euro wird nichts vorbeiführen. Und deswegen, das wird auch ein sehr, sehr spannendes Thema, wo wir natürlich auch sehr weit vorne mitspielen.
Absolut. Ja, und vor allem, wo da komplett neue Infrastrukturen auch aufgesetzt werden. Ah, sehr interessant in dem Kontext. Vielleicht können wir das nochmal bei einem unserer nächsten Events auf ein Detailpanel machen, weil das, wir reden ja beim digitalen Euro immer nur auf die Anforderungen, wie das Produkt aussieht, aber noch gar nicht um die Implementierung, die, wenn man sich das anschaut, aus Bankensicht natürlich ein sehr stark horizontales Projekt ist, was wahnsinnig viele Bereiche der Bank betrifft. Und da haben sich noch ganz wenige sich wirklich großartige Gedanken gemacht, wie das dann, wie ich dieses Biest umsetze und zerschneide in Einzelteile. Da kommt vermutlich, sobald die Entscheidung in Brüssel gefallen ist, noch sehr viel auf die Banken zu. Und vielleicht ist es eine wunderbare Möglichkeit, da nochmal ein Follow-up zu machen, wie ihr dann die Banken unterstützen könnt, dieses dicke Biest zu erlegen und die Systeme anzupassen.
Sehr gerne. Also wir haben viele Gespräche da mit Banken, ja, weil eben genau diese Unsicherheit, sollen wir was machen, sollen wir da schon Ressourcen draufwerfen, wie muss man das verstehen, was bedeutet das tatsächlich etc. Also da siehst du, da ist eine gewisse Unsicherheit da und aber ich glaube, dieses gibt auch wahnsinnige Chancen, ja, weil sich natürlich sehr viel ändern wird. Es ist mehr ein struktureller Umbruch, als dass es einfach nur etwas, was obendrauf geklatscht wird. Ja, das sind so Themen. Und wenn du da siehst, was dann in den vergangenen Jahren passiert ist, ja, mit Instant Payment etc., das sind Sachen, da werden Banken drauf reagieren müssen. Die Frage ist, wie viel Budget sie dafür zur Verfügung stellen müssen, welche Ressourcen sie dafür vorhalten müssen, aber eben auch, welche Vorteile sie im Geschäftsmodell davon haben werden. Und ich glaube, das ist es doch wirklich wert, da vielleicht in der Zukunft noch mal detailliert drüber zu sprechen.
Auf jeden Fall.
Cool.
Marco, vielen, vielen Dank für die ganze Information. Viel gelernt. Ich hoffe, unsere Hörer auch. Und dann freue ich mich auf ein Follow-up bei einem unserer Events oder vielleicht in einem Podcast.
Sehr gerne. Jochen, vielen Dank für die Einladung.
Mach's gut.
Bis dann. Danke dir. Ciao.